Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war, der da ist und der da kommt. Amen. Lasst uns in der Stille um den Segen des Wortes Gottes bitten. Dreieiniger Gott, kraftvoll ist dein Wort, herausfordernd ist dein Wort. Segne an uns die Weite und die Hoffnung, die in deinem Wort steckt. Segne unser Hören und dein Sprechen. Amen. Liebe Gemeinde, liebe Schwestern, was gibt Halt? Mit dieser Frage haben wir den Gottesdienst angefangen und das ist auch die Frage der Zeit. Was gibt Halt in Zeiten, in denen Unordnung herrscht, in der Welt und vielleicht auch im eigenen Leben? Und was gibt Halt, wenn Regeln einfach so aufgekündigt werden, obwohl sie doch dazu gedient haben, dass alle irgendwie zum Zug kommen? Und was gibt Halt, wenn die Welt nicht mehr so ist, wie sie einmal war? Wenn die Ordnungen, die einmal wichtig waren, verblassen, keine Bedeutung mehr haben, fast schon verschwinden, weil neue Zeiten eben neue Ordnungen brauchen? Wer mit diesen Fragen unterwegs ist und dabei einigermaßen wach in unsere Welt von heute blickt, ahnt, Zeiten der Veränderung sind auch immer Zeiten der Angst. Und diese Angst, sei sie nun begründet oder sei sie eben nicht begründet, diese Angst findet immer ihren Weg. Und ein Weg ist dieser. So klammert sich die Angst mit aller Kraft an die alten Ordnungen, an die alten Zeiten, die doch vermeintlich so viel besser gewesen sind als all das, was wir heute vorfinden. Eben das ist ein Reflex dieser Angst, um Veränderungen auszuhalten und vielleicht, wenn es geht, diese nicht nur auszuhalten, sondern auch aufzuhalten. Und dies wohl wissend, dass genau das nicht gelingt. Es gelingt nicht, weil die alten Zeiten tatsächlich nicht so großartig waren, wie es einem die Angst von heute vorgaukelt. Das waren sie nicht. Was also gibt Halt? Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert, wirft das biblische Wort für die neue Woche ein. Und was der Prophet Micha dann ausführt, hat nichts mit Angst zu tun, sondern es geht ihm allein um Gott. Was also gibt Halt? Er sagt es ganz klar. Gottes Wort halten, Liebe üben, demütig sein. Das sagt der Prophet Micha ganz deutlich und erklärt damit, es ist wichtig, glasklar zu unterscheiden, wovon wir Menschen uns in Zeiten der Veränderung antreiben lassen. Soll uns wirklich die Angst leiten oder soll es etwas anderes sein? Der Prophet Micha ist hier eindeutig. Von dir, Mensch, so sagt er es, ist nicht gefordert, dass du dich in deine Wagenburg verkriechst und mit deinesgleichen deine Angst fütterst und ihr die Herrschaft über dein Leben zugestehst. Nein, das ist nicht von dir gefordert. Vielmehr, als Kind Gottes ist von dir gefordert, dem Geist Gottes gerecht zu werden. Und das ist etwas anderes, denn das ist kein Geist der Angst. Das ist vielmehr ein Geist der Treue, der sein Wort hält. Es ist ein Geist der Liebe. Und es ist ein Geist der Demut, der dem Leben dient und sich deshalb gerade nicht an die Angst klammert. Um diesen Geist Gottes geht es. Und dies mitten in einer Welt der Veränderung, aber auch in einer Welt des Todes und in einer Welt des scheinbaren Lebens. Hier der Angst nicht auf den Leim zu gehen, das ist von dir gefordert, Mensch. Harsch kommen diese Worte des Propheten daher, harsch und anspruchsvoll, so nach dem Motto, wenn du nicht klarkommst, na ja, dann sei halt voller Liebe und Demut, darum geht es schließlich. So geht es aber leider nicht oder vielleicht nicht immer. Doch vielleicht ist es auch gar nicht in diese Richtung gedacht. Vielleicht ist es vielmehr in die Richtung gedacht, wie es das Evangelium des heutigen Sonntags beschrieben hat, in dem es auch um das Festhalten an Ordnung aus Angst, aber eben auch um etwas anderes geht, nämlich um den lebendigen Geist Gottes. Was es mit diesem Geist auf sich hat, erklärt Jesus hier nicht nur den Gelehrten, den Pharisäern, sondern auch seinen eigenen Leuten, den Jüngern. Offenbar können in Zeiten der Veränderung und der Angst alle diese Rede vom lebendigen Geist gut gebrauchen. Hören wir also noch einmal in das Evangelium nach Markus. Schwester Christa hatte schon gelesen. Hören wir aber dennoch noch einmal hin, indem es eigentlich um die Scheidung geht, um die erneute Heirat und dann plötzlich auch noch die Kinder verhandelt werden. Und indem es dann doch um so viel mehr geht als um diese Themen. Ich lese noch einmal aus dem 10. Kapitel. Die Pharisäer traten hinzu und fragten Jesus, ob es einem Mann erlaubt sei, sich von seiner Frau zu scheiden und versuchten ihn damit. Er aber antwortete und sprach zu ihnen, was hat euch Mose geboten? Sie sprachen, Mose hat zugelassen, einen Scheidebrief zu schreiben und sich zu scheiden. Jesus aber sprach zu ihnen, um eures Herzens Härte willen hat er euch dieses Gebot geschrieben. Aber von Anfang der Schöpfung an hat Gott sie geschaffen als Mann und Frau. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und wird an seiner Frau hängen und die zwei werden ein Fleisch sein. So sind sie nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch. Was nun Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Und im Haus fragten ihn die Jünger abermals danach. Und er sprach zu ihnen, wer sich scheidet von seiner Frau und heiratet eine andere, der bricht ihr gegenüber die Ehe. Und wenn die Frau sich scheidet von ihrem Mann und heiratet einen anderen, bricht sie die Ehe. Und dann brachten sie Kinder zu ihm, damit er sie anrühre. Die Jünger aber fuhren sie an. Als es aber Jesus sah, wurde er unwillig und sprach zu ihnen, lasst die Kinder zu mir kommen und wehret ihnen nicht, denn solchen gehört das Reich Gottes. Wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht empfängt wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen. Und er herzte sie und legte die Hände auf sie und segnete sie. Die Zeiten ändern sich. Und es sind prekäre Zeiten, als dieses Lehrgespräch stattfindet. Prekär sind sie, weil die Welt an sich sich in Kürze komplett verwandeln wird. Doch schon jetzt, und das ist die Situation in der Zeit, schon jetzt verblassen die alten Ordnungen, denn eine Bedrohung ist in der Welt, eine große Bedrohung. Und diese Bedrohung ist Jesus und mit ihm das Reich Gottes mitten in der Welt. Und das ist bedrohlich für alle anderen Reiche in dieser Welt, seien sie nun politischer Natur, seien sie die Reiche der alten Ordnung oder seien sie auch die Reiche der Angst. Nun also ist Jesus in der Welt, so erzählt es Markus, und Jesus ist kein Geringerer als der Sohn Gottes. Er ist der, mit dem sich die Zeit erfüllt. Nahe ist das Reich Gottes, so heißt es gleich im ersten Kapitel des Evangeliums. Und Jesus ist der, der nun Galiläa, seine Heimat, hinter sich lässt und sich gemäß seines Dienstes an uns Menschen und an der ganzen Welt schnurstracks und kompromisslos nach Jerusalem wendet und auf dieser Wegstrecke, schon jenseits des Jordans, mit den Pharisäern und den Jüngern die Frage klärt, welche Ordnung denn jetzt gilt und in welchem Geist zu leben ist. Die Frage der Pharisäer nach der Scheidung erzählt von Angst. Versuchen wollen sie Jesus, der nicht nur ein Lehrer, sondern offenbar so viel mehr ist, eben diese Bedrohung. Und versuchen wollen sie ihn mit einer Frage zur Ordnung, zum Gesetz. Wie ist das also? Darf ein Mann sich von seiner Frau scheiden? Die Antwort ist schon längst klar und alle wissen es. Mose erlaubt es, dass der Mann der Frau einen Scheidungsbrief gibt und ihr so eine neue Ehe ermöglicht. Und auch das griechische Umfeld, in dem sich der Evangelist bewegt, erlaubt dies. Die Pharisäer, witzig an diesem Text, die Pharisäer beantworten sich diese Frage sogar selbst, nachdem Jesus mit einer Zwischenfrage sie dazu gedrängt hat. Doch genau damit ist das Gespräch nicht zu Ende, obwohl es an dieser Stelle hätte zu Ende sein können. Es sind schließlich neue Zeiten, die nun anbrechen. Und genau das haben die Pharisäer ja auch befürchtet. Deswegen haben sie ihn versucht. Sie haben es befürchtet und zu diesen neuen Zeiten gehört Jesu Unterscheidung, die wir interessanterweise so klar im Korintherbrief gehört haben, die Unterscheidung zwischen Buchstaben und Geist. Und so setzt er neu an in dem Gespräch. Buchstaben. Buchstaben, die stehen für Jesus für ein Gesetz, das eigentlich klar ist, aber dann doch um der Menschen willen ein Schlupfloch bietet. Ein Gesetz, das klar ist, aber da gibt es ein Schlupfloch. Und das heißt, und so sagt das ja auch, weil wir Menschen unvollkommen sind, schauen wir weniger darauf, ganz realistisch sagt er es, schauen wir weniger darauf, Gebote kompromisslos zu leben, sondern wir suchen ganz oft noch innerhalb der Gebote immer noch nach dem gerade noch Erlaubten. Da geht doch vielleicht noch was. Mit anderen Worten, wir suchen oft einen Mittelweg nach einer Hintertür. Das ist das, was er sagt. So ist das eben im Leben, wissen wir alle, nicht immer geht es glatt. Und dann ist es doch gut, wenn es eine andere Möglichkeit gibt, diesen Mittelweg auch zu beschreiten, ohne das Gebot so richtig ganz zu verletzen. Die Scheidung zu erlauben ist so ein Mittelweg, so eine Hintertür. Denn der Scheidung, und das sagt Jesus ja klar, der Scheidung steht die Zusammenführung zweier Menschen aus und in Gott gegenüber, wie sie im Schöpfungsgeschehen beschrieben wird. Aber so ist das halt mit der Schöpfungsordnung. Sie lässt sich nie eins zu eins ins normale Leben übersetzen. Bei Licht betrachtet gilt das übrigens auch für die 10 Gebote, die sich nicht so eins zu eins ins Leben übersetzen lassen. Oder das Doppelgebot der Liebe. Oder das Gebot, die anvertraute Schöpfung zu bewahren. Mittelweg, das passt schon. Jesus aber sucht keinen Mittelweg. Das ist der Punkt. Jesus sucht keinen Mittelweg. So wie er in unserer Geschichte schnurstracks auf dem Weg nach Jerusalem und damit zu seinem eigenen Tod ist, so ist er hier auch inhaltlich klar und eindeutig. Und das heißt, wenn das Reich Gottes jetzt kommt, dann bitte, keine Hintertür mehr. Egal wo, jetzt nicht mehr. Und alle, die diese Hintertür zum Leben brauchen, und das dürften wir alle sein, müssen dann über die Antwort Jesu auf die Frage nach der Scheidung erschrecken. Denn hier redet er von Hartherzigkeit. Er redet von der Hartherzigkeit von uns Menschen und davon, dass niemand trennen sollte, was Gott zusammengefügt hätte. Mit anderen Worten, bleiben wir allein bei der Debatte um die Scheidung. Ist hier das klare Votum, du bist verheiratet, dann bleib es, Scheidung ausgeschlossen. So war es von Anfang an angelegt. Und eine Hintertür, eine Erlaubnis zur Scheidung gibt es nur, weil ihr Menschen es nicht hinbekommt, euch an Gebote Gottes zu halten. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist, also tu das auch, Ende aus. Und damit wird auch, so lehrt Jesus die Jünger später, die Wiederheirat zum Ehebruch. Gebot ist geben, Gebot, bums, aus. Aber ist das wirklich so? Will Jesus hier tatsächlich gesetzlicher sein als jedes Gesetz? Und was ist dann mit diesem anderen Geist, mit diesem menschenfreundlichen Geist, der nicht nur damals, sondern auch heute die Angst besiegen soll? Mit Gesetzlichkeit wird das kaum gelingen. Halt, mit Gesetzlichkeit wird es gar nicht gelingen. Schauen wir also noch einmal hin, denn möglicherweise geht es gar nicht um die Buchstaben und das Gesetz, sondern tatsächlich um diesen lebendigen Geist. Und in der Tat, im Evangelium geht es zuallererst ums Reich Gottes, das nun mit Jesus anbricht. So sagt es Markus gleich am Anfang, damit alle Bescheid wissen. Es geht um das Reich Gottes und alles, was im Evangelium erzählt und bedacht wird, zielt darauf, dieses Reich Gottes in seiner lebensschützenden, in seiner lebensbewahrenden Kraft deutlich zu machen. Offenbar müssen wir hier also zwei Ebenen unterscheiden, die Sachfrage zur Scheidung und die Rede vom Reich Gottes. Und dies mitten in einer neuen Zeit, in der eben dieses Reich anbricht. Unterscheiden wir also. Der Evangelist Markus macht deutlich, Jesus hat die Ankunft der Gottesherrschaft an sein Wirken und an seine Person gebunden. Und das mit riesengroßer Klarheit. Und das heißt, alles, was bisher gegolten hat an lebensdienlichen Gesetzen, findet nun eine Erfüllung. Alles jedoch, was Hintertüren eröffnet hat, tritt zurück hinter dem vollumfänglichen Anspruch des Lebens, der mit der Gottesherrschaft und mit dem Reich Gottes verbunden ist. Mit anderen Worten, menschliches Ansehen, unsere Macht, unsere Sicherheiten, unser Reichtum, unsere Hintertüren treten nun ebenso zurück wie die Ordnungen, die Hierarchien und die Machtverhältnisse, die wir Menschen so schaffen. Die Welt mag nicht so aussehen, aber sie treten zurück. Aus der Perspektive des Reiches Gottes sind sie nicht mehr bedeutsam. Endlich, hochgradig endlich. Und das ist befreiend für alle, die bisher ungesehen und ungehört geblieben sind. Was aber zählt jetzt? Jetzt zählt die vollumfängliche Lebenszusage Gottes, wie sie in Jesus Mensch geworden ist. Jetzt zählt in besonderer Weise Gottes Versprechen, dass niemand verloren geht, der sich ihm anvertraut. Nicht die Kranken, nicht die Fischer, nicht die Frauen und auch nicht, wie Markus später erzählt, die Kinder. Wer bis dato übersehen worden ist, ist nun gesehen. Dafür steht das Reich Gottes. Wer bis dato ganz weit hinten, ganz weit unten in der Gesellschaftsordnung war, steht nun in der Mitte. Niemand geht verloren. Das ist das Versprechen. Und das heißt, Gott bindet sich in Jesus kompromisslos und ohne Hintertür an sein wichtigstes Gebot, das er auch uns Menschen mit auf den Weg gegeben hat, nämlich an das Gebot der Liebe. So einfach ist das. Und das meint eine Liebe ohne Unterschied, ohne den Blick auf das Ansehen, auf die Macht, auf die Stellung. Einfach Liebe. Das ist das Versprechen Gottes. Und dieses Versprechen löst er kompromisslos ein. Ostern, das ist das kompromisslose Einlösen dieses Versprechen. Das leere Grab am Ostermorgen zeigt, wie ernst Gott es mit seiner Liebe meint und wie sehr diese Liebe tatsächlich auch die Kraft hat, die Welt zu verwandeln. Darum geht es, wenn das Reich Gottes anbricht. Und das wiederum heißt, und deswegen diese harsche Reaktion, das wiederum heißt, Hintertüren braucht es nun nicht mehr. Und das ist gut so, denn Hintertüren verweisen auf Angst. Sie verweisen auf die Angst, in der neuen Situation nicht klarzukommen, ihr nicht gerecht zu werden. Doch mit dem Anbruch des Reiches Gottes ändert sich alles. Nun ist die Aufgabe nicht mehr, und diesen Wandel braucht es. Nun ist die Aufgabe nicht mehr, eine Hintertür zu suchen und zu finden, sondern nun ist die Aufgabe, nach vorne zu schauen, nach vorne zu hoffen und kompromisslos der Angst entgegenzutreten. Und das heißt, die Aufgabe ist es, eben wie die Kinder im heutigen Evangelium, tatsächlich den Weg zu Jesus zu finden und von ihm zu erwarten, dass er sie und dass er uns herzt, dass er uns die Hände auflegt und dass er uns segnet für den Weg mit ihm, gerade so, wie er es mit den Kindern gemacht hat. Das Reich Gottes will in diesem kindlichen und damit auch kompromisslosen Vertrauen angenommen werden. Das ist die Aufgabe seit dem Kommen Jesu in unsere Welt. Und das ist allemal eine große und wichtige Aufgabe in Zeiten von Veränderungen und in Zeiten der Angst. Was also gibt Halt in der heutigen Zeit? Zwei Spuren haben wir entdeckt. Auf der einen Seite steht die Ordnung mit ihren Hintertüren. Sie bauen auf die Angst. Auf der anderen Seite steht das Vertrauen in einen, ja doch recht verrückten Gott, der uns in eine sehr sportliche Nachfolge ruft, indem er sagt, doch es lohnt sich. Es lohnt sich, ohne Netz und doppelten Boden unterwegs zu sein. Es lohnt sich, dem Leben zu trauen. Es lohnt sich, der Liebe zu erlauben, mit österlicher Kraft die Ordnung dieser Welt zu verändern. Und es lohnt sich, dieser Liebe zu vertrauen und dann mitten im Chaos dieser Welt aufzublicken und sich der Angst entgegenzustellen. Es lohnt sich total. Was also gibt Halt? Oder anders, woran hänge ich in Zeiten wie diesen mein Herz? An die Ordnung und den Disput mit Hintertür? Oder an diese verwegene Zusage Gottes, dass er da ist und dass wir deshalb im Vertrauen auf ihn kompromisslos leben und lieben mögen? An dieser Frage kommen wir in Zeiten wie diesen nicht vorbei. Und mehr noch, immer und immer wieder haben wir in diesen Zeiten hier eine Wahl zu treffen und dann entsprechend zu leben. Häng dein Herz nicht an den Nagel, rät deshalb der Kabarettist und ich finde Philosoph Hans-Dieter Hüsch ganz in der Spur dessen, was Jesus über die Kraft des Reiches Gottes gesagt hat. Häng dein Herz nicht an den Nagel. Er, Hüsch, wolle das auch nicht tun. Auch nicht in Zeiten, in denen alles anders werde, denn er wisse, und ich zitiere ihn, wen der Himmel retten will, dem schenkt er die Liebe. Also, so Hüsch weiter, bleibt für ihn nur eins, dies aber mit großer Kraft, nämlich, ich setze auf die Liebe, so sagt er es. Ich setze auf die Liebe. Und ja, das ist eine gute Wahl. Und deshalb, auch wenn ich immer wieder in meinem Leben eine Hintertür suchen muss und finden werde, so lässt sich daraus schließen, setze ich auf die Liebe. Und mehr noch, ich setze auf die kompromisslose Liebe Gottes, die von einem lebendigen Geist durchdrungen ist und deshalb jede Angst und noch jeden Tod zum Leben hin öffnet. Ich setze auf die Liebe Gottes, die nichts scheut und alles erträgt, auch mein Mittelweg und mein Neuanfang. Ich setze auf die Liebe Gottes. Sie gibt Halt im Leben, im Sterben und weit darüber hinaus. So sei es und so ist es. Amen.